Ja, schönen Dank, Herr Merz. Leider haben Sie die Zeit ein wenig überzogen. Es bleibt keine Zeit mehr für Fragen. Wenn wir es schaffen, dass wir vielleicht am Ende dieses Blocks dann noch ein paar Fragen, also das öffnen für Fragen. Nächster Vortrag, da geht es also jetzt nicht um Hochwasser, sondern um Energie, geothermische Energie. Ernst Hünges ist verhindert. Dafür wird David Bruhn den Vortrag halten. Nachhaltige Energiebereitstellung mit Geothermie. Bitte schön.
So, einen schönen guten Tag. Tja, wir haben ja schon viel gehört in den letzten Stunden und gestern über auch CO2 und überhaupt die verschiedenen Aspekte, die zu Klimaveränderungen führen. Und heute soll es ja darum gehen, wie wir damit umgehen, was können wir machen, um uns dieser Fragestellung zu stellen. Dazu gehört auch eine Energieversorgung, die uns den CO2-Eintrag reduziert. Und wir am Geoforschungszentrum arbeiten schon seit, sagen wir mal, 10 Jahren an dem Thema Geothermie und wie wir damit also eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland und auch in der Welt bereitstellen können. Und ein bisschen, wie das funktionieren kann, will ich Ihnen heute erklären. Also traditionell, sagen wir mal so, es gibt eine traditionelle Geothermienutzung und die tritt da auf, wo es heiß ist in der Erdkruste und das ist also, konzentriert sich besonders hier an den Plattenrändern. Hier sieht man diesen sogenannten Ring of Fire um den Pazifik, wo eben Subduktionszonen starken Vulkanismus generieren und auch Erdbeben. Man sieht die weißen Dreiecke, die hier drauf sind, das sind die Stellen von Geothermiekraftwerken, wo eigentlich, sagen wir mal, über 99% der heutigen geothermischen Energie generiert wird. Also zur Stromerzeugung muss ich dazu sagen. Also wenn man das mal auf dieser Karte von 2007 anschaut, dann sieht man, dass also die Länder mit der höchsten geothermischen Strombereitstellung, die sind die USA, aber das ist fast ausschließlich Kalifornien, Mexiko auf der Seite, dann hier drüben Japan, die Philippinen und Neuseeland und Indonesien sind. Indonesien hat dieses Jahr als drittes Land die Gigawatt Bereitstellung überschritten. Das ist jetzt von 2007. So, wenn ich also jetzt über die Zahlen, die bisher generiert worden sind, rede, dann geht es um diese sogenannte konventionelle geothermische Stromerzeugung nenne. Aber ich werde auch zeigen, wie das also für Länder, die nicht so begünstigt sind, was die Temperaturen in der Erdkruste angeht, also was da gemacht werden kann. Also im Allgemeinen, wie gesagt, hier die traditionelle geothermische Nutzung, wie sie vor allem in den letzten 50 Jahren vorangetrieben worden ist, hier in Island zum Beispiel. Man hat eine sehr heiße Lagerstätte, wo in den obersten 1, 2, meinetwegen 3 Kilometern Temperaturen von weit über 200 Grad erreicht werden, wo man sehr viel heißes Wasser hat, was auch eventuell unter Druck steht und nach oben kommt. Alternativ sind heiße Krustenabschnitte, die zwar nicht sehr viel Wasser haben, aber die durch geeignete Maßnahmen ingenieurtechnischer Art dazu gebracht werden können, die Hitze an uns zur Nutzung weiterzureichen. Und dann gibt es diese zwei ersten Nutzungen, die ich gerade gesagt habe, werden überwiegend eben zur Elektrizitätsproduktion genutzt. Weltweit, sagen wir mal, ist, wenn wir Anfang 2010 als Status nehmen, ungefähr 11 Gigawatt elektrisch installiert, produziert werden also über 80 Terawattstunden, aber die Produktion konzentriert sich auf 24 Länder, wovon 5 einen signifikanten Anteil ihres gesamten Landesbedarfs an Strom durch Geothermie decken. Das sind also Costa Rica, El Salvador, Island, Kenia und die Philippinen. Es gibt Forschungs- und Entwicklungsansätze zur Nutzung von niedrig temperiertem Wasser zur elektrischen Stromgewinnung. Also es hat dann ein Kraftwerk zwischen 0,3 bis maximal 10 Megawatt elektrisch und das wird also in USA, Österreich, in Deutschland und in Island bisher betrieben. Also da gibt es schon Anlagen, die auch laufen. Eine häufige Nutzung, sagen wir mal, im Moment noch sehr viel weiter verbreitet und von den meisten Menschen im Zusammenhang mit Erdwärme gebracht, ist eigentlich die direkte Nutzung, wie zum Beispiel hier ein Thermalbad, auch in Island, ist die Blaue Lagune. und häufig durch Wärmepumpen genutzt, auch in Deutschland, auch in Zentraleuropa vor allem. Da ist sehr viel schon getan worden, 60 Gigawatt installiert, also über 50% der direkten Nutzung ist direkt wird zum Heizen verwendet. Und das ist schon in 72 Ländern so. Ich konzentriere mich heute auf die Stromgewinnung und da kann ich nur sagen, also weltweit sind im Moment mehr als 9000 Megawatt elektrisch von neuen Kraftwerken in Planung bzw. im Bau. Also die Pipeline ist über 9000 Megawatt, was fast einer Verdopplung der gegenwärtigen installierten Leistung entspricht. Aber auch das, diese Entwicklung beschränkt sich im Moment fast ausschließlich auf konventionelle Hochtemperaturanlagen. Wobei ich sagen muss, auch hier ist das Potenzial ja auch noch lange nicht ausgereizt. Also es gibt Länder, die sehr hohes Potenzial haben, wie Indonesien. Die haben noch nicht mal 5% von dem entwickelt, was eigentlich bekannt ist und entwickelbar wäre. Aber, deswegen sage ich auch konventionell, die Nutzung der Erdwärme zur Stromgewinnung reicht über 100 Jahre zurück. Im Jahr 1904 wurde das erste Demonstrationskraftwerk in Ladorello errichtet, bei den sehr heißen Quellen, die auch die Römer dort schon genutzt haben. Es war erstmal Demonstration. Seither hat sich viel getan, vor allem durch die erste Ölkrise in den 70er Jahren wurde die installierte Leistung also sehr hochgefahren. In dem Report von der International Geothermal Association hier wurde es gezeigt, also Mitte der 70er Jahre waren wir noch bei etwas über 1 Gigawatt installierte Leistung weltweit. Die ist seither hochgegangen. Hier jetzt in den letzten Jahren sieht es so aus, als ob wir hier von einer fast linearen in einem mehr wieder exponentielles Wachstum gehen würden. Diese Daten haben dazu geführt, dass in dem IPCC-Report hier, wo der Erstautor Herr Fridleifsson aus Island ist, eine Projektion bis ins Jahr 2050 gemacht haben, wonach dann die Produktion bei 140 Gigawatt wäre. Und die Entwicklung wird hier nochmal gezeigt, auch anhand der Bohraktivität über die Jahre seit 1958, wo also auch mit Neuseeland ein wichtiger Player in das Geschäft eingestiegen ist und wo man sieht, wie die Zahl der Bohrungen und die Tiefe der Bohrungen zunimmt. Also hier auch wieder in den 70er Jahren, 80er Jahren eine starke Zunahme, dann mit dem niedrigen Ölpreis eine starke Abnahme, hier wieder der Aktivität und jetzt seit Ende der 90er Jahre eine sehr intensive Tätigkeit. Die Bohrungen werden tiefer und vor allem viel mehr. Das entspricht also dem, was wir hier sehen. Diese Projektion mit 140 Gigawatt, die ist meiner Ansicht nach sehr konservativ. Wenn man nämlich mal anguckt, wie das Wachstum, das gibt eine andere Projektion hier, wenn man das Wachstum seit der ersten Anlage 1904 anschaut, also hier bis 1913, als dann die erste kommerzielle Anlage in Betrieb ging, war das Wachstum eigentlich bis jetzt ins Jahr 2000, bis wir also fast bei 10 Gigawatt installierte Leistung sind. Hier ist die Gigawatt die Wattleistung logarithmisch mal aufgetragen und da sieht man, dass das Wachstum eigentlich mehr oder weniger exponentiell war über die Zeit. Also eine Lücke ist hier in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg entstanden. Ansonsten haben wir mehr oder weniger exponentielles Wachstum. Wenn wir dieses Wachstum in die Zukunft projizieren, dann würden wir diese 140 Gigawatt schon 10 Jahre früher erreichen. Ja? Das heißt also, das Potenzial für so ein Wachstum ist da, ist nur die Frage, wie schnell das kommt. Wenn wir also mit diesen Zahlen mal arbeiten, mit diesen 140 Gigawatt installierte elektrische Leistung, dann wie hoch ist denn dann das CO2-Vermeidungspotenzial? Wenn wir davon ausgehen, Geothermie hat so gut wie keinerlei setzt keinerlei CO2 frei, der Betrieb einer Geothermieanlage, dann ist, wenn da damit Kohle ersetzt würde, dann wären wir hier in dem Bereich im Jahr 2050. Also hätten wir, und wenn Erdgas ersetzt würde, wären wir hier in diesem Bereich. Das heißt also, das Potenzial, wenn wir Geothermie statt Kohle nutzen würden, wäre, dass wir eine Gigatonne CO2 pro Jahr also einsparen könnten. Im Moment sind wir bei 11 Gigatonnen, die wir in die Luft blasen. Das heißt also, wenn wir jetzt mal anschauen, was sind denn so die Vor- und Nachteile, die Geothermie als Energiequelle im Moment beschert, dann haben wir die Vorteile, es ist ein riesiges, noch nicht entwickeltes Potenzial für die nachhaltige Energieversorgung, die ist dezentral und auch lokal verfügbar, auch ohne einen Anschluss an Grid. Es ist grundlastfähig, das unterscheidet es von vielen erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, es läuft rund um die Uhr die gleiche Leistung, auch wenn es regnet und dunkel ist und der Wind nicht weht und so weiter. Es ist eine CO2-arme oder CO2-freie Bereitstellung von Wärme und Elektrizität. Die Technologie, die konventionelle Technologie, muss ich hier wieder sagen, ist über 100 Jahre alt. Also es ist durchaus eine erprobte und bewährte Technologie da. Der Energieträger ist kombinierbar mit anderen Systemen und es hat im Allgemeinen eine sehr hohe Akzeptanz. Ja, das kann man ja nicht von jeder Energieform sagen. Nachteile gibt es auch. Natürlich ist ein Investitionsrisiko am Anfang, denn die Anfangskosten in der Geothermie sind sehr hoch. Die Betriebskosten sind sehr gering, sodass die Gesamtkosten nachher wieder gut sind. Aber das ursprüngliche Investitionsrisiko ist hoch, auch weil es ein gewisses Fündigkeitsrisiko gibt. Das heißt also, bevor ich nicht gebohrt habe, weiß ich nicht, ob ich wirklich das finde, was ich suche. Die Unterstützung in Forschung und Entwicklung durch die Industrie ist im Moment noch nicht so ausgeprägt, nicht so, wie es wünschenswert wäre. Wir stehen, was neue Technologien angeht, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, noch sehr am Anfang der Lernkurve. Es gibt Verunsicherungen bei den neuen Technologien, was auch zur Ablehnung zum Teil schon geführt hat. Zum Beispiel in Basel, wo durch eine Bohrung und Stimulation einer Geothermiebohrung Erdbeben verursacht worden ist und dort die Stimmung, die ursprünglich sehr positiv war, nachhaltig ins Negative gedreht hat. Das heißt also, es sind Nachteile, an denen wir arbeiten müssen. Und was wir am GFZ da tun, das will ich Ihnen ganz kurz darstellen, ich Ihnen hier erstmal erkläre, wie funktioniert eigentlich überhaupt, was ist das Grundprinzip von so einer Geothermieanlage. Also im Prinzip hat man eine Bohrung, wo heißes Wasser hochkommt, das wird genutzt, manchmal, also wenn das Wasser sehr heiß ist, wie in Island oder in Italien oder Indonesien oder so, dann kann der Dampf, der da hochkommt, direkt genutzt werden, um eine Turbine zu treiben und wenn er abgekühlt ist, wird er in eine andere Bohrung wieder verpresst und dann hat man da einen Kreislauf. Wenn die Temperaturen nicht so hoch sind, sondern man also Temperaturen hat, wie sie, sagen wir mal, in Deutschland oder in Zentraleuropa überwiegen, also Temperaturen, sagen wir mal, von 100 bis 200 Grad in Tiefen von 2 bis 5 Kilometer, dann muss man einen sogenannten Binärkreislauf bemühen. Das heißt, das heiße Wasser, was hochkommt, das erhitzt ein anderes Fluid, ein organisches im Allgemeinen, was eine wesentlich tiefere Verdampfungstemperatur hat und das verdampft also dieses andere organische Fluid. Und der Dampf treibt dann wiederum die Turbine und das Fluid wird dann wieder abgekühlt, verflüssigt und so weiter. Und dann das abgekühlte Wasser aus dem Kreislauf wird auch wieder verpresst. Da gibt es zwei Prinzipien. Im Prinzip das eine nennt sich Organic Rankine Cycle oder ein Kalina Cycle. Das sind verschiedene Systeme, wie dieses organische Fluid eingesetzt wird. Die Herausforderungen, die wir da jetzt haben in diesem Bereich, die sind ganz klar. Wir müssen erstmal so ein Reservoir finden. Es ist gar nicht so einfach, wenn oben nicht ein Geysir aus der Erde spritzt oder eine heiße Quelle, die sagt, hallo, hier bin ich und bohr mich doch mal an. Das ist also eine Forschung, die also noch im Grundlagenbereich ist auch, obwohl es da eine etablierte Industrie gibt, aber da ist noch sehr viel Grundlagenforschung auch im Bereich der Geophysik notwendig. Dann die Erschließung und Stimulation ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie bohre ich so ein Reservoir und wie erschließe ich das, wenn sagen wir mal, nicht genug Wasser rauskommt, nicht so viel Wasser, wie ich bräuchte für eine wirtschaftlich interessante Entwicklung. Und da gibt es ein Konzept, können Sie mir das? Das heißt also, wie kann ich dann eingreifen, das ist dann die sogenannte Stimulation, das heißt, ich presse sehr viel Wasser nach unten ein in mein Reservoir und versuche damit das Reservoir zu verbessern, das dadurch zu vergrößern, dass mehr Wasser durchfließen kann. Und wenn ich das also erreicht habe, dann muss ich das Gesamtkonzept betrachten, also wie viel Wasser habe ich, welche Temperatur, welche Fließrate, auch der Chemismus des Wassers spielt eine Rolle. Und dann kann ich ein Gesamtkonzept erstellen für mein Kraftwerk, für meine obertägige und meine untertägige Anlage. So, und wir verfolgen das, Forschung zu diesem Konzept, also zu diesem zwischen 100 und 200 Grad liegenden Konzept, was ich gerade vorgestellt habe, mit unserem Forschungsstandort in Groß-Schönebeck, der ist hier nördlich von Berlin, ungefähr 40 Kilometer nördlich in der Schorfheide. Das ist eine ehemalige Gasexplorationsbohrung, die wir seit 2001 als Forschungsbogen im Sedimentgestein nutzen. Das heißt also, es ist auch neu, dass man im Sedimentgestein sucht. Normal war eigentlich eher, dass man in der Nähe eines Vulkans sucht, wo es schön heiß ist, oder in einem heißen Granit bohrt. Wir haben ein Sedimentgestein gewählt. Die Tiefe der Bohrung ist 4,3 Kilometer. Da haben wir dann ungefähr 150 Grad Celsius heißes Wasser. Was haben wir gemacht bisher? Wir haben erfolgreich stimuliert durch Hydraulic Fracturing, was ich gerade erklärt habe. Wir haben eine zweite Bohrung abgeteuft und mit dem erfolgreich erreichten Ziel die Erhöhung der Förderrate an heißem Tiefenwasser bis zum wirtschaftlich nutzbaren Bereich. Das wurde also gefördert vom Bundesumweltministerium bisher. Hier, das ist die Folie, wofür ich normalerweise, also die beinhaltet eigentlich zwei Drittel eines normalen Vortrags von mir. Hier wird gezeigt, was für Forschung wir da machen müssen, zur Grundlagenforschung hier in diesem Bereich, um die Prozesse zu verstehen, die da sind, die Komponenten, die getestet und entwickelt werden müssen, um nachher so ein System hier bereitstellen zu können. Tja, es gibt in Deutschland einen Standort und in Frankreich einen weiteren Standort, wo ein solches System, wie ich es gerade beschrieben habe, ein sogenanntes Enhanced Geothermal System, schon mal als Demonstration läuft. Was die thermische Nutzung angeht, sind wir sehr viel weiter. Allein dadurch werden schon 150.000 Tonnen pro Jahr CO2 vermieden in Deutschland. Für 2050 habe ich ja das Ziel, eine Gigatonne einsparen, vorgegeben. Das heißt, auch da kommen wir besser hin, wenn wir nicht nur konventionelle Systeme nutzen, sondern wenn wir auch weltweit die Wärme nutzen können durch die Stimulationsmaßnahmen, die ich gerade erwähnt habe. Dann können wir die Erdwärme nachhaltig nutzen und ortsunabhängig nutzen, also nicht nur an Subduktionszonen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wäre es sinnvoll, wenn es ein Bohrprogramm gäbe, damit wir schneller dieses Ziel erreichen können. Ein Beispiel ist, was gerade in den USA passiert ist. Das Department of Energy hat im Rahmen des Wirtschaftsstimulusprogramms 400 Millionen US-Dollar gerade verteilt. Gestern wurde es bekannt gegeben, welche Projekte gefördert werden in den nächsten Jahren. So etwas Ähnliches stellen wir uns für Deutschland oder Europa auch vor. Und dann könnten wir eben hier diese Halbierung der Realisierungszeit von solchen Projekten eventuell erreichen. Im Moment braucht man 60 Monate, um so ein Projekt umzusetzen, bis es also die ersten Kilowattstunden liefert. Wir können das vielleicht auf 30 Monate reduzieren und entsprechend auch unser Klimaziel schneller erreichen, wenn die Geothermie eine Rolle spielt. So, das heißt also, so ein Geothermie-Forschungsbohrprogramm würde auch zur signifikanten Risikominimierung beitragen und die Kosten pro Kilowatt deutlich senken können, wenn wir die Erfahrung also dann in Projekte umsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.